Sonntag ist ja immer so eine wunderbare Angelegenheit. Man kann sozusagen in die Gegenwart Gottes, wie die Frommen das ausdrücken, kommen. Wenn man dann noch so ein Lobpreisteam hat und sagt, ach, eigentlich will ich gar nicht mehr predigen, einfach noch ein bisschen mehr und dann, dass der Geist Gottes das alleine regelt. Aber er hat sich nun mal festgebunden, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt möglichst im Wort Gottes vorhanden sein sollte, sonst wird eine Gemeinde manipuliert. Und für mich ist es ganz wichtig, Jesus hat ja immer dieses Thema, dass wir in einer anderen Dimension leben sollten, in dem Königreich Gottes. Und das ist eben nicht nur sonntags bei uns hier von 10.45 Uhr bis knapp nach 12 Uhr, Kirchencafé passen wir so ungefähr noch mit ein und dann ist alles wieder anders, sondern die Frage ist, wie leben wir in der Woche dieses Königreich Gottes? Leben wir in der anderen Dimension? Und das hat was mit einer Glaubenswirklichkeit zu tun, die bei mir manchmal am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und je mehr ich so Robinson Crusoe unterwegs bin, auf Freitag warte, ja, umso mehr geht es langsam nach unten. Und ich möchte mit euch heute nachdenken darüber, wie kann dieser Glaube wirksam werden, damit ich auch am Montag und am Dienstag wirklich im Reich Gottes unterwegs sein kann. Und damit ich nicht nur eine Meinung weitergebe, will ich mit euch über einen Bibeltext nachdenken und daran die Sache ein klein wenig festmachen, weil manchmal weiß man nicht mehr, was am Sonntag gepredigt worden ist. Aber vielleicht erinnert man sich dann, wenn man dienstags die Bibel aufschlägt, oh, darüber hat er am Sonntag gepredigt und dann kommen vielleicht einige Gedanken wieder zurück und es wächst was in uns auf. Also als Thema habe ich mir ausgedacht, jetzt müsste das natürlich kommen, aber macht es nicht, dann ist das auch egal, dann sind wir ganz entspannt auf diese Richtung oder müssen wir das umstellen? Beamer direkt, wir müssen das einmal um. So. Magic. Nein, funktioniert, ist egal, dann lassen wir das Ganze. Weil ich möchte mit euch darüber nachdenken, so ist meine Überschrift, wie ich im Reich Königreich Gottes leben kann. Lass es einfach so, ist einfacher, dann sind wir entspannt. Ich denke, ihr könnt ja auch zuhören. Wie gesagt, ich gehe mit euch zu einer biblischen Geschichte. Den Frommen unter uns ist die sicher sehr gut bekannt. Die steht in Lukas 10, Vers 1 bis 12. Die fängt an, nach diesem, da komme ich nachher noch drauf, was da vorgelaufen ist, bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Jesus sondert aus in unsere Zeit, schickt uns los in die Häuser, wo er hinkommen will, was er sich vorgenommen hat. Ist ja sehr interessant, nicht? So geht die Königsherrschaft Gottes ja los. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Kleine Klammer auf, da gehe ich nachher nicht so drauf ein. Wir sollen sanftmütig, nicht mit Gerichtsbotschaft hinausgehen. Und Wölfe heißt nicht, dass du draußen direkt zerpflückt wirst, sondern dass es ist eine ganz andere gegensätzliche Kultur, wo man sich streitet, wo man sich schlägt, mit Messern sticht und so weiter, Krieg führt. Wir kommen als Lämmer, wenn wir denn gehen und uns berufen lassen, in eine andere Welt hinein. Tragt weder Börse noch Taschen noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Auch hier noch eine kleine Klammer auf. Grüßen bedeutete damals, dass du wenigstens ein, zwei Tage in dem Haus bleiben musstest. Du musstest die Gastfreundschaft genießen. Das heißt nicht wie Paul, der am Land groß geworden ist. Als guter Mensch sagt man jedem, dem er begegnet, guten Morgen, guten Tag, guten Tag, wie geht's da, alles gut. Ja, so würde man das im Siegerland formulieren. Das ist also nicht im Vorbeigehen mal Hallo gesagt, sondern da braucht man viel, viel Zeit. Deswegen ist das hier so extra aufgeführt. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Frieden diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben.
Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sprecht zu ihnen, das Reich oder die Königsherrschaft Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welcher Stadt aber ihr gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straße und sprecht auch den Staub, der uns an eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich, die Königsherrschaft Gottes, nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher ergehen wird als jene Stadt. Die Vorgeschichte dazu, die ist ja ganz wichtig, weil das Ganze fängt ja damit an, nach diesem Aber. Die Vorgeschichte war so, dass jemand sagte, Herr Jesus, ich finde dich so cool, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, Moment, überleg mal, das hat seinen Preis, die Füchse haben Höhlen und so weiter, ja. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er hin seinen Kopf legen kann. Es hat seinen Preis, mir nachzufolgen. Und kurze Zeit später kommt da einer und sagt, ich will dir nachfolgen, ich will die Kosten tragen, aber ich möchte erst noch meinen Vater beerdigen, sage ich mal. Das heißt im Prinzip, er wollte warten, bis der Vater gestorben ist. Das konnte 10 Jahre, 20 Jahre, wenn er wie Methusalem ist, 900 und ein paar Zerquetschte werden, ja, bevor der dann anfängt, in die Nachfolge zu gehen. Und jemand anders sagt, ja, ich will mich erst mal von meiner Familie verabschieden. Das wäre kritisch gewesen, weil die haben gesagt, dem Frommen willst du jetzt nicht nachkleben, dann musst du was anderes machen. Also hier wird über Jüngerschaft gesprochen und Jesus sagt, nach dem will ich euch jetzt sagen, was wir jetzt machen. Ich suche 70 Leutchen aus und schicke die zwei und zwei los. Das hat also nichts mit Stasi-Vergangenheit zu tun, dass mein Kontrolleur dabei haben musste, was er nun sagt, sondern er sagte, das ist gut, sie brauchen, wenn der eine entmutigt ist, muss der andere den ermutigen und so weiter. Sie gehen also los und werden entsprechend ausgesandt von ihm. Und hier wird es für mich interessant, weil letzten Endes wäre das ja mal sehr interessant, hier bei uns zu betrachten, wen würden wir wie ins Königreich Gottes aussenden, um zu sagen, das Himmelreich kommt nachher zu dir, der Herr ist auf dem Weg, mach dich bereit. Ich habe gedacht, okay, lass uns ein bisschen drüber nachdenken. Die 35 Paare, die gehen los. Jesus teilt sein Herz mit ihnen mit und sagt, die Ernte ist groß, betet. Aber geht nicht einfach so los, bereitet euch gut darauf vor, ohne weltliche Absicherung. Und er gibt ihnen direkt so ein paar Tipps mit auf den Weg. Er sagt, die Vollmacht besteht darin, ihr seid Friedensboten mit Autorität, halt die Kranken. Als sie zurückkommen, sprechen sie sogar davon, dass Dämonen ihnen untertan waren. Und das ganz Wichtige, Segen und Fluch legt er in ihre Hände. Den Segen Gott zu empfangen, aber auch den Fluch, ihn abzulehnen. Unabhängig von einer Checkliste, wie gut bist du, wie viele Bibelstellen kannst du auswendig, wie fromm warst du, was hast du gemacht, Jesus sortiert sie aus, tipptopp, 1, 2, 1, 2, abzählen, bitte, ihr geht's. Ohne große Ausrüstung nach menschlichen Ermessen. Kleine Klammer auf, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Aber viele Gemeinden, so habe ich das kennengelernt, sagen, wir müssen erst geistlich reifer werden, bevor wir evangelisieren können. Ich weiß doch lange nicht alles. Und da kommen die ganzen Aberglaubenssachen hervor. Jesus sagt, nehmt nichts mit, was eure eigene Sicherheit da ist. Ihr müsst mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Und dafür rüste ich euch aus. Aber jetzt zu den tieferen Geheimnissen, die ich mit euch erarbeiten möchte. Als erstes ist ganz wichtig, was hat die Jünger zu Jüngern gemacht? Weil damit fängt es ja an. Wen hat er sich ausgesucht? Das waren welche, die bereit waren, mit ihm zu gehen. Aber was zeichnete die aus? Ich glaube, als erstes, der Umgang färbt ab. Ich bin nicht
ganz 50 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Da haben wir noch ein paar Monate. Aber ich habe sie 5 Jahre vorher gekannt. Bei uns ist man so groß geworden, wenn du heiraten willst, musst du deine Familie auch ernähren können. Also zieh mal erst zu, dass du einen anständigen Beruf hast und Student reicht nicht aus. Also haben wir gewartet, wie das sich am Land gehört, nicht bis zum letzten, weil ich wollte vorher. Aber es war für mich sehr interessant. Nachdem ich sie kennengelernt habe, bin ich mutiert. In ganz einfachen Fällen. Früher dachte ich, wenn du nach Schweiß riechst, das ist menschlich herb. Das kommt gut an. Aber dann habe ich festgestellt, meine Frau hat so eine ganz bestimmte Nase, die meint also, so ein bestimmtes Deo täte jetzt mal ganz gut. Und dann hat man sich vor einem Meeting mit ihr entsprechend auch angezogen. Umgang färbt ab. Und ich glaube, in vielerlei Beziehung würdet ihr mich heute nicht so ernst nehmen, wenn nicht der Umgang mit meiner Frau mich zum Positiven hoffentlich, die Skala ist nach oben noch offen, liebe Frau Marianne, verändert hat. So ist das, wenn man mit Jesus in Kontakt kommt. Das waren die Jünger. Umgang färbt ab. Die haben gesehen, wie der Herr Jesus ist, wie er denn mit den Armen umgegangen ist, welche frohe Botschaft er weitergegeben hat. Learning by doing. Umgang färbt ab. Deswegen, wenn du gesandt werden willst, das Erste, was passiert ist, du brauchst Umgang mit ihm. Sonst bist du nur ein theologischer, hochgetrimmter Mensch mit einer Menge Bibelwissen, aber du hast die Leidenschaft nicht von ihm übernommen. Umgang färbt ab. Das Erste, was uns mitnehmen will, die 70, die waren mit ihm unterwegs. Der Umgang hatte abgefärbt. Das Zweite, ja, sie haben gesehen, wie Blinde sehen, wie Aussätzige geheilt wurden, wie Lahme gehen. Und selbst Totenauferstehung haben sie miterlebt. Und den Armen wurde das Evangelium gepredigt, wie es in Lukas 7, Vers 22 steht. Es war nicht die Frage, wie viel Schwächen oder wie clever sie waren, wie theologisch bis ins Letzte gebildet, sondern sie waren dicht am Herrn Jesus dran. Und haben damit auch jede Menge Herzensblut von ihm mitempfangen. Wenn ich so über Herzensblut nachdenke, mit Jesus unterwegs sein, zu sein. Berlin hat etwa 4,6 Millionen Einwohner. Von denen gehen heute weniger als 2% in einen Gottesdienst. Wesentlich mehr joggen durch den Grunewald. Wesentlich mehr stehen heute beim Bäcker Schlange, um sich irgendeine Schrippe zu kaufen, süß oder saftig, wie auch immer. Ist verloren gegangen. Nach der Missionsstatistik sind wir eine unerreichte Volksgruppe. Vielleicht kommen heute in manchen Bundesstaaten in Indien mehr Leute zum Gottesdienst prozentual wie hier in Berlin. Ich frage mich manchmal, Herr Jesus, kümmert dich das nicht? Dann sagt er, komm dichter an mein Herz dran. Komm dichter an mein Herz dran, dann wirst du verstehen, dass ich meine Hände ausstrecke zu den Berlinern und sage, kommt, es ist alles bereitet, ihr könnt kommen, der Preis ist bezahlt. Komm an mein Herz dran. Wie viele in der Presse und auch in unserer Gesellschaft haben Angst vor dem islamischen Geist? Dass die Messerstecherei bei uns jetzt vielleicht umgeht. Herr Jesus, wie denkst du darüber? Herr Jesus sagt, Mann, ich habe die Welt so geliebt, aber wo sind die Leute, wo sind die 70, die hingehen und diese Botschaft von der Befreiung von religiösen Zwängen weitergibt? Ich sitze vorm Fernseher und reg mich auf über unsere Sexualethik, die wir haben, die Abtreibungsstatistiken, die ich lese, dass bei uns am Rathaus eine Regenbogenfahne zu bestimmten Anlässen geflaggt wird. Ich reg mich über die Sachen auf, aber der Jesus sagt, ich reg mich nicht drüber auf. Das geht mir durchs Herz, weil sie wissen ja nicht mehr, was rechts und links ist. Wo sind die Freudensboden, die hingehen und sagen, die wahre Segenskraft liegt nicht im Regenbogen, sondern die riecht in der Begegnung mit mir? Jesus zeigt seinen Jüngern ihr ganzes Herz. Und ich glaube, wenn wir dichter an ihn herankommen, wir werden uns weniger über bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft aufregen, als vielmehr einen Herzschlag bekommen, wie er wirklich denkt, wie er unterwegs ist. Ich glaube, wir sitzen viel zu häufig vor dem Fernseher und schauen uns an und regen uns über bestimmte politische Entscheidungen auf, anstatt seinen Herzschlag zu spüren. Merkt ihr, hier an diesem Punkt bin ich ganz komisch, weil ich bin genauso wie die meisten von uns, die jetzt hier zuhören. St. Paul predigt hier das mal selbst. Ich kann sehr gut die Statistiken lesen. Ich kann sie sehr gut auflisten. Ich kann euch auch sagen, wie die Kirchenaustritte hier in Berlin langsam abnehmen, langsam zunehmen. Wie die Kirche an Einfluss verliert. Ich weiß gar nicht, ob sie den noch überhaupt hat. Aber die Frage ist, berührt es mein Innerstes noch? Die 70, die mit Jesus unterwegs waren, die haben den Herzschlag vom Herrn Jesus mitbekommen. Den Armen, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist, gute Nachricht bringen. Die Kranken zu heilen, dämonisch Belastete zu befreien und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Was für eine Botschaft an der Nähe am Herzschlag vom Herrn Jesus, mit denen wir unterwegs sein dürfen. Jesus teilt ihnen sein Herz mit. Aber bevor das eigentlich losgeht, glaube ich vielmehr, geht er zu ihnen ganz persönlich und sagt, du kannst eigentlich nur dann mein Zeuge sein, wenn du dich ganz dicht an mich hältst, dass ich ganz dicht an dich rankommen darf. Jeder von uns, der hier sitzt, hat ein ganz spezielles Lebenspäckchen zu tragen. In extremen Fällen bist du sexuell missbraucht worden in der Familie. Vielleicht sind deine Eltern durch Scheidungsprozesse gegangen. Du sitzt hier als Scheidungsweise. Vielleicht bist du geschlagen worden, gemobbt worden in der Schule. Das ist ja nichts Neues. Also im ersten Schuljahr haben mich die Dorfjugendlichen nach der Schule durchs Dorf gejagt und mich verprügelt, weil mein Vater eben kein Siegerländer war. War ein katholischer Mensch aus Oberschlesien, der eine Einheimische geheiratet hatte. Das passte gar nicht in unsere evangelische Gesellschaft von Eichen. Ich weiß, wie das ist, wenn du laufen musst, damit du nicht Stress kriegst. Wenn du in der Atem nach Hause kommst. Da hat damals keiner drüber was gesagt, aber das hinterlässt natürlich Spuren. So sitzen hier viele von uns, die eigentlich ganz spezielle Erlebnisse in ihrer Kindheit, in der Jugend, in ihrer Biografie hatten. Vielleicht ist deine Ehe auch auseinandergebrochen und hat Spuren hinterlassen. Vielleicht lebst du in einem Zustand des allgemeinen Agreements in der Familie, wie auch immer. Jesus ist als erstes für seine 70 Leute gekommen und hat die ganz dicht an sich rangelassen, dass sie darüber heil werden konnten. Dass sie sagen konnten, obwohl das so gewesen ist, der Herr hat sich meiner erbarmt. Das ist ja Gottesdienst, den wir am Sonntag feiern, dass Gott uns berühren kann, damit wir heil werden können. Und vielleicht sogar gehen wir nachher hinkend als 70-Jährige los, weil irgendwelche Sachen bei uns im Hintergrund noch da ist. Wenn mit mir jemand sprechen würde und sagt, ich bin in der Schule immer gemobbt worden, sage ich, ich auch, aber ich kann dir sagen, wer mein Leben heil gemacht hat. Ich kann bezeugen, ich bin dem Heiland nachgelaufen und er hat mich als erstes angenommen, damit ich leben kann. Dass ich heute so bin, wie ich bin, das verdanke ich seiner Gnade und nicht der Umerziehungstaktik meiner Frau. Ja, das ist gut so, wa? Sonst würdet ihr nachher sagen, der Pastor steht unter den Pantoffeln, aber da steht sie drunter. Nee. Deswegen, der erste Gehorsamschritt ist nicht, dass du gehst. Der erste Gehorsamschritt ist, dass du zu Jesus kommst und dich berühren lässt. Ich habe so meine Erfahrung gemacht als Ingenieur, wenn ich mit dem Auto in die Stadt komme und will eine Parklücke erhaschen, dann stelle ich fest, die Parklücke hat genau die Länge von meinem Auto. Rechts und links sind so viele Zentimeter nur frei. Dann habe ich oft geträumt, ich stehe daneben und dann kann man das Auto so da reinschieben. Man muss also nicht rückwärts einparken üben, sondern da rein. Aber dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Du kannst das Auto nicht einfach so verschieben. Das ist erstens viel zu schwer. Aber ich habe festgestellt, wenn man das Auto rollen lässt und dabei noch lenkt, dann kann man das bewegen. Und deswegen, wenn man zu Jesus kommt, dann muss man sich bewegen und nicht warten, bis er irgendwann aufsteht und sagt, jetzt bin ich halt da. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Das heißt, den Hintern hochheben. Simon, würde ich das anders formulieren. Das heißt, aufstehen und zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich spiele null und wer. Ach, manche spielen das von euch ja nicht, ja, Skat, ja. Du legst die Karten auf den Tisch und sagst, so ist es bei mir. Ich habe die und diese Sache aus meiner Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet ist. Ich komme zu dir, dass du mich berührst. Beweg das Auto. Das Erste, das Kommen ist. Das Zweite ist, die Nachfolge konsequent anzusehen, wenn du bei ihm bist. Jetzt feiern wir ja nächsten Sonntag Taufe. Nicht nur draußen am Tegeler See, weil das anders nicht geht. Auch bei Derns im Garten. Ich bin richtig gespannt drauf, ob der Pool dann richtig warm ist, wenn wir dann dort Taufe feiern. Eine Paralleltaufe, weil der Termin nicht zusammenging. Ich finde, das ist irgendwie genial. Möge das jeden Sonntag passieren, dann würden wir draußen im Garten einen großen Pool aufbauen. Nee, den würden wir richtig eingraben. Und dann nach dem Gottesdienst sagen, so, jetzt ist Zeit, Nachfolge heißt taufen. Bei den Armen hieß es, halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. Für uns sage ich das, halb schwanger geht gar nicht. Entweder du bist Christ, dann lässt du dich taufen oder du lässt es ganz sein. Das ist wie bei einem Ehe. Du kannst nicht in wilder Ehe leben. Du musst irgendwann zum Standesamt und besser noch in die Gemeinde, damit du den Segen Gottes abholst. Sonst giltst du nicht als verheiratet. So ist es mit der Taufe. Nur dann, wenn du dich wirklich taufen lässt. Also Nachfolge heißt gehorsam Schritt, was die Schrift sagt. Wer glaubt und getauft wird, so steht es geschrieben, zitiere die Bibel, der wird gerettet. Ha. Wer ist noch nicht getauft? Ich frage das jetzt nicht. Kannst dich, nee. Wir machen noch eine Taufe im Jahr. Man muss allen Stolz, allen Hochmut beiseite lassen, was man erlebt hat, zurücklassen, nicht auf seine Perfektion achten. Jesus ruft keine Perfekten, sondern Unperfekte, die er in die Heiligung hineinführt, in die Jüngerschaft, die er aussenden kann. Und dann kommt das andere, was dazukommt, wo wir demnächst drüber reden werden, sich ausrüsten lassen mit dem Heiligen Geist. Auch das ist ein Schritt, wo du aufstehen musst und sagen, ich will es haben. Ich habe Hunger danach. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, so heißt es in dem alten Lied. Wir werden über die Charismen, über die Gnadengaben einige Abende miteinander verbringen. Ich glaube, die Gemeinde Jesu Christi braucht diese Gnadengabe mehr denn je. Wie wollen wir sonst nach draußen gehen? Du musst wissen, wie man Kranke heilt. Du musst wissen, wie man Dämonen jagt. Du solltest wissen, das steht da geschrieben, dass nach Möglichkeit jeder prophetisch reden sollte. Gemeinde, wo sind wir hier? Oh, ich weiß nicht so genau. Ja, wie willst du da denn lernen, wenn du nicht aufstehst und in die Schule gehst? Wo kannst du denn üben, wenn nicht hier? Also die Gemeinde ist in der Regel sehr unbarmherzig. Wenn du sagst, ich habe den Eindruck, dann sagt der eine, ach, es steht nirgendwo in der Bibel, einen Eindruck zu haben. Der andere sagt, so spricht der Herr. Und dann kommt einer und sagt, so kannst du das nicht machen, du musst es anders formulieren. Aber vielleicht ist ja das prophetische Reden viel einfacher, als wir das sonst so machen. Dass du jemanden siehst und der Geist Gottes berührt dein Herz und sagt, die Person, dir geht es momentan nicht gut. Du gehst hin und sagst nicht, oh, so spricht der Herr. Sondern du nimmst die Person einfach in den Arm und hast eine prophetische Pantomime, findest du ja auch in der Bibel, dann einfach praktiziert. Du konntest trösten, weil der Geist Gottes dich geleitet hat. Mit heiligen inneren Augen konntest du durchsehen durch eine Situation. Was könnte passieren, wenn das in der Gemeinde hier wirklich wäre und das dann wächst und dann kommt ein Ungläubiger rein und du sagst, ach, ich sehe schon, da kommt ein Sünder. Nee, das wird es natürlich mit Liebe verpacken, ist auch ganz klar. Und die Bibel sagt, dann wird er überführt. Ihr müsst unbedingt darüber nachdenken. Ihr müsst in die Bibelstunde kommen und lernen, wenn du wirklich weiter willst, wenn du gesendet werden willst, dann wird's wichtig. Und dann natürlich sich senden lassen, das heißt hinsehen lernen. Das ist das, was mich am meisten bewegt momentan. Ich glaube, ich weiß so viel über die Geistesgaben. Ich weiß so viel, dass man sich berühren lassen muss. Ich bin getauft und ich möchte in der Jüngerschaft leben, aber ich möchte ganz neu den Herzschlag vom Herrn Jesus an mich rankommen lassen. Bodil Schwing hat auf seinem Grabstein ein Stück Bibelvers stehen. Weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, die Nöte nicht nur vom Fernseher anzusehen, sondern wir müssen uns aufmachen und vielleicht gebetsmäßig Spaziergänge machen. Nicht nur die Natur genießen, das macht man ja, man geht gerne raus und sagt, ah, wie ist der See schön, wie sind die Bäume schön, so grün, da lässt der die Schöpfungsqualität auf dich wirken. Aber was wäre, wenn du ein-, zweimal in der Woche einen Gebetsspaziergang machst und sagst, Herr Jesus, berühre mein Herz. Lass mich sehen, was du siehst. Vielleicht mit diesem ersten Schritt mal rausgehen aus dieser ganzen Sache. Die Frage natürlich, wie kommt man dahin? Ich glaube, Jesus schenkt hier einen generellen Schlüssel in dieser Geschichte. Er sagt, betet für Arbeiter in der Ernte. Arbeit ist in unserer Gesellschaft irgendwas Komisches. Jeder will früh in Rente gehen. Aber wenn ich in die Bibel hineingucke, ist Arbeit ein Segen, der von Gott kommt. Dass du was zu tun hast. Nämlich wenn du langweilig rumhängst, dann kommen komische Gedanken. Da fällt selbst ein König David einer Frau bei der Beobachtung ihrer Waschgewohnheiten mit den ganzen Folgen. Ich glaube, Arbeit ist ein absolutes Geschenk, eine absolute Gabe von Gott. Und die sollten wir nicht stöhnend nehmen, sondern mit großer Dankbarkeit. Du kannst sagen, Herr Jesus, heute bin ich mal wieder richtig geschafft. Ach, sagt der Herr Jesus, das war ich auch, also komm mal zur Ruhe. Sonntag. Sonntag kannst du im Gottesdienst wieder auftanken. Ist doch gut, oder? Was haben wir für ein Privileg? Wir dürfen am Sonntag kommen in ein super Lobpreisteam und dürfen sagen, ich darf auftanken. Die ganze Woche war Mist. Scheibenkleister. Aber jetzt darf ich kommen, meine Last ablegen und sagen, Herr, und trotzdem bist du gut. Danke für meine Arbeitsstelle. Und jetzt sagt der Herr Jesus, betet für Arbeiter. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir bräuchten bei den Rangern, wir bräuchten bei der Kinderdienste, wir bräuchten bei dem und bei dem und dem und dem. Wir könnten einen Arbeitsmarkt hier aufmachen. Aber es fängt ja viel früher an. Es fängt damit an, dass er sagt, betet für Arbeiter in der Ernte. Und das ist eine sehr heikle Angelegenheit. Wenn wir nämlich beten, dann könnte der Herr Jesus jetzt sagen, Moment, ich meine ja dich. Ich habe mir so als Ziel vorgenommen, dass am Ende der Predigt alle, die da mitmachen wollen, dass wir für Arbeiter in der Ernte beten. Jetzt ist da natürlich so eine Sache, jeder denkt dann, ich bin kein Evangelist. Aber das ist nicht die Frage. Die Tage fiel mir so, weil wir Ende diesen Monats unser 90-jähriges Bestehen in der Gemeinde feiern, so die Mitschriften über lange Jahre des Leitungskreises der Gemeinde in die Hände. Und ich habe die mit Beflissenheit studiert, war hochinteressant, weil die haben damals sehr gut Buch geführt. Und es gab in den Annalen einen Pastor, der sagte also, ich mache alles, was geistliche Dienste angeht, aber den Lichtschalter bediene ich nicht, weil das ist Hausmeisterei. Ja, das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte. So, und das gab natürlich entsprechende Wirbel und die findest du dann in den Annalen dann wieder. Und dann gab es einen amerikanischen Pastor, der als Gast mit in der Gemeinde war, der hat gesagt, also in den USA gibt es eine Gemeinde, die hat 5000 Gottesdienstbesucher. Und wer da Pastor werden will, der muss erst, ich glaube, 5 Jahre, wenn ich das richtig behalten habe, in der Hausmeisterei tätig gewesen sein, bevor er als Pastor eingesetzt wird. Das war so sein Statement. Heute würde man sagen, der darf mal die Toiletten putzen vorher und so weiter und darf mit sauber machen. Und wenn er sich dafür nicht zu schade ist, nee, es geht nicht darum, direkt die Ämter zuzuweisen, sondern es geht um eine grundsätzliche Haltung, ob Gott dich in irgendeiner Weise gebrauchen kann und will und ob du dafür bereit bist. Nicht jeder ist zum Prediger berufen, nicht jeder zum Evangelisten, nicht jeder heißt Werner Nachtigall. Nicht jeder hat diesen Gendefekt, sowas zu machen. Aber du hast vielleicht ganz andere Dinge, die du kannst, wo du mit unterwegs bist. Du kannst vielleicht den besten Kuchen backen und den besten Kaffee kochen, den es gibt, um deiner Nachbarin zu sagen, Jesus hat dich lieb, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Vielleicht bist du Fußballfan ohne Ende und freust dich jetzt auf die Europameisterschaft wie ein Kullerkeks, hast gestern die Niederlage von Dortmund gut überstanden und sagst, aber jetzt ist Gelegenheit, jetzt werde ich gucken, wo Public Viewing ist. Vielleicht kannst du Essen austeilen. Ich werde wahrscheinlich zur 90-Jahr-Feier so ein paar Bilder aus der Geschichte der Gemeinde hier präsentieren. Und wir haben vor etwa 20 Jahren gegenüber vom Paracelsus Bad ein Zelt aufgebaut. Jeden Abend waren dort etwa 100 Leute, die zusammengekommen sind und wir haben 3 Wochen lang hintereinander Zeltevangelisation gefeiert. Alle haben gedacht, das ist absolut abartig. Eine Woche lang hatten wir Programm und wie die 3 anderen Wochen, da haben wir, sind wir im Glauben vorangegangen. Dann kam eine Gruppe aus England, kam eine Gruppe aus USA, eine Gruppe aus Aalen, der Posaunenchor aus Stuttgart. Wir hatten jeden Abend und jeden Tag morgens, mittags und abends Programm. Aber was mich am meisten bewegt hat, wenn ich die Bilder sehe, ist nicht, wenn wir dann vorne alle im Lobpreis so einige Fotos, wie wir alle im Zelt sind, und dann kann ich gucken, wer ist schon in der Ewigkeit, wer ist aus Berlin rausgezogen und wer ist jetzt noch mit dabei. Was mich am meisten bewegt, sind die Frauen, die an der Theke hinter dem Wohnwagen standen und das Essen ausgeteilt haben. Wo ich sah, welche Leute mit welchen Gaben, die da was weiterreichen, mit großer Liebe, die bereit waren, sich nicht zu schade zu sein, nicht im Vordergrund zu stehen, sondern diakonische Dienste wahrzunehmen. Die das Essen hin und her getragen haben, vom Glänzepfad bis dahin, die nachher sauber gemacht haben, wo es drunter und drüber ging. Wir konnten einige Geschichten da erzählen. Das Zelt wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht Leute aufgestanden wären und hätten gesagt, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, wo Gott dich gebrauchen kann. Und es muss nicht in einem Gemeindeprogramm sein. Sondern die Frage war, wo sendet der Herr Jesus dich hin? Und die ganze Geschichte, die gibt nur dann wirklich Sinn, wenn wir dieses Gebot vom Herrn Jesus wirklich ernst nehmen, der sein Herz zeigt und sagt, du kannst klagen über die wenigen Gottesdienstbesucher oder du kannst deine Knie beugen und sagen, sende Arbeiter in die Ernte. Vor langen Jahren bin ich nach Waco, Texas geflogen, weil eine Gemeinde dort über Jahre Teams nach Berlin gesandt haben zum Beten. Ich habe nie eine Gemeinde erlebt, die mich mehr bewegt hat. Und sie haben dann nachher ja auch Missionare hierher geschickt. Einer der Missionare hat uns jetzt über 3-4 Jahre jedes Jahr $10.000 zur Unterstützung unserer Arbeit geschickt. Aus der Gemeinde, wo er jetzt unterwegs ist. Und ich komme in diese Gemeinde rein und die hatten World Monday, so nannte sich das, eine Missionsveranstaltung übers Wochenende. Etwa 2.000, 3.000 Leute im Saal und dann haben sie drüber geredet, was Mission bedeutet. Haben die ganzen Horrorgeschichten und so weiter alles erzählt und die ganzen Segensgeschichten. Sie waren dabei, wie in Afghanistan die Jugendlichen verschleppt worden sind. Sie hatten Geschichten in Uganda an der Grenze, wo die Dämonen wirklich Macht hatten. Sie haben berichtet davon und am Ende stand dann an einem Nachmittag, nicht am Abend, wo großer Lobpreis vorher war, sondern am Nachmittag stand die Frage, wen soll ich senden? Wer will gehen? Wer ist bereit? Und ich glaube, es waren 200-300 Jugendliche, die nach vorne gekommen sind und sahen, wir sind bereit, in die Ernte zu gehen. Von ihnen habe ich gelernt, dass in der Gemeinde jeder aufgefordert wurde, privat jeden Monat nicht für die Kollekte was zurückzulegen, sondern für irgendeine Notsituation in der Welt. Und wenn dann eine Notsituation kam, wie jetzt die Flut in Süddeutschland, dann hatten sie entweder Geld persönlich hinzureisen, um dort zu helfen, auf eigene Kosten, oder sie waren bereit dafür, diese Spenden zu geben, dass der Wiederaufbau dort gehen konnte. Die Gemeinde, wie der große Tsunami 2001, 2002, wann kam er? 2002, nicht? Ich war mit meiner Familie in England beim Familienbesuch, da rief mich Van, der Pastor, der auch hier war, aus den USA an und sagt, Paul, wollen wir hinfliegen nach Sri Lanka? Das geht nicht, wir sind gerade Familie, gerade Weihnachtszeit. Dann hat die Gemeinde auf eigene Kosten der Leute, die Geld zurückgelegt haben, die sind direkt nach Sri Lanka geflogen. Und man konnte gar nicht rüberkommen auf die andere Seite, wo der Tsunami ganze Dörfer weggespült hat. Und dann haben die dort in Colombo, glaube ich, gebetet auf der Straße, dass sie ein Auto finden. Und dann haben sie wirklich einen hinduistischen Taxifahrer gefunden, der sie dorthin gefahren hat, quer durchs Land an die Ostküste. Und dann haben sie die ganzen Kinder dort betreut, deren Eltern im Meer verschwunden waren. Das Ende vom Lied war, dass die USA, der Staat dieser Gemeinde, Unsummen gegeben hat, dass die neue Häuser für die Familien dort aufbauen durften. Dass das Evangelium laufen konnte. Aber es hat damit angefangen, dass eine Gemeinde die Knie gebeugt hat. So hat die Gemeinde begonnen und hat gesagt, wir beten um Arbeiter in der Ernte. Und wer betet, der soll auch bereit sein, sende mich, ich stehe zur Verfügung. Und das ist die Botschaft eigentlich, die ich euch weitergeben möchte, dass ich sage, lasst uns zusammen heute beten und sagen, Herr, sende Arbeiter in die Ernte und wenn du willst, dann gebrauche mich nach dem Maß deines Reichtums. Ich möchte einer von den 70 sein. Ich schließe das ab, bevor wir dann beten. Lobpreisteam, ich brauche euch nochmal nach. Lukas 10, Vers 17, der Text geht ja weiter. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück, ich sag mal in den Gottesdienst, Klammer auf, Klammer zu, und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf die Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmel angeschrieben ist. Sie gaben am Ende Gott die Ehre für all das, was geschehen war. Und das wäre der Punkt, wo ich gerne mit uns heute hin wollte, wo ich im Gebet eigentlich hingefragt habe, Herr, was darf ich überhaupt predigen? Wie können wir in der anderen Dimension im Reich Gottes unterwegs sein? Wie kann unser Glaube wachsen? Indem ich als erstes sage, Herr Jesus, sende Arbeiter und wenn du niemanden findest, sende mich. Das Zweite, ich möchte an deiner Seite sein, dass du mich prägen kannst. Ich möchte aufstehen und nicht im Sitzen bleiben. Ich möchte eine Gehstruktur haben. Egal, wo du mich hinsendest, Herr Jesus, ich möchte bereit sein zu gehen. Ich möchte nicht fragen, warum und wieso und weshalb, sondern wenn du mich rufst, hier bin ich, Herr, hier bin ich. Ich weiß, das ist eine gefährliche Gebetssituation, aber wenn du dies mitbeten willst, ich habe dich vorher gewarnt, dann bete mit für Arbeiter in der Ernte und nicht, dass Paul noch viele Jahre gut gehen kann und so weiter, ist auch nicht verkehrt. Aber es wird dann ganz persönlich. Das heißt vielleicht manche Sachen beiseite legen. Sagen, ja, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie es geht. Bin da zu dumm. Das weiß ich. Aber wenn du wirklich willst, dann streckst du ihm heute deine leeren Hände entgegen und sagst, Herr Jesus, bitte um Arbeit in der Ernte. Nicht das andere gehen, sondern vielleicht darf ich einer von den 70 sein. Ich bin verwundet in meiner Vergangenheit, in meinen Lebensumständen. Sagt der Jesus, weiß ich. Aber während du gehst, bin ich mit dir auf allen Wegen. Möchtest du jünger sein oder nicht? Keine Altersbegrenzung nach unten und nicht nach oben. Wenn du sagst, das will ich mir in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, dann bete bitte jetzt nicht für Arbeiter in der Ernte, weil der Herr könnte dich meinen. Dann hörst du einfach den Lobpreis zu. Herr Jesus, hier sind wir. Warum du gerade uns aussuchst, ich weiß es nicht, Herr Jesus. Es gibt welche, die sind viel cleverer, viel besser, viel schneller, viel beweglicher. Nicht so alt, nicht so jung, nicht so komisch wie wir. Aber wir beten für Arbeiter in der Ernte. Ich bete für Arbeiter in der Ernte. Und ich möchte dir meine Hände entgegenhalten und sagen, Herr, wie soll sich die Stadt verändern, wenn du uns nicht sendest? Wie soll sich die politische Landschaft verändern, wenn deine Arbeiter nicht aufstehen und gehen? Herr Jesus, ich bete, dass du uns deinen Herzschlag ganz neu zeigst. Ich möchte mich nicht über Regenbogenfahnen aufregen, über Genderkram. Ich möchte mich nicht aufregen, dass so wenige in die Gemeinden kommen, dass die Kirchenzugehörigkeit abnimmt. Ich möchte mich nicht aufregen über die Verrohung in unserer Stadt, sondern ich möchte beten, dass du Arbeiter in die Ernte sendest, in die politische Szenerie. Sende Ermutiger, sende geisterfüllte Leute an die Seite der Politiker, die Entscheidungen treffen. Herr, du suchst Arbeiter, die bereit sind, für Kranke zu beten. Du suchst Arbeiter, die bereit sind, prophetisch zu reden. Du suchst Arbeiter, die bereit sind, diakonische Dienste zu tun, in aller Sanftheit und aller Liebe. Du suchst Arbeiter, die das Evangelium verkündigen können, mit Vollmacht und Autorität, dass es durchs Herz geht. Und Herr, sieh deine Gemeinde hier. Wir beten um Arbeiter in der Ernte. Dass dein Reich kommt. Dass dein Reich sichtbar wird. Nicht nur sonntags im Lobpreis hier, sondern in der Woche. Bete, dass du uns ausrüstest mit Vollmacht, wie du deine Jünger ausgerüstet hast. Wir legen den Aberglauben beiseite, dass erst das und das und das geschehen muss, sondern wir möchten gehen.